und dann jeden Bissen, den man isst, bewertet mit gut oder schlecht, zu viel oder zu wenig. Das ist meiner Meinung nach, also ich persönlich glaube immer daran, dass die Psyche den größten Einflussfaktor auf unsere Gesundheit hat, und umso lockerer wir uns da machen, ich glaube, umso gesünder ist das.
Get happy. Bewusster leben. Zufriedener sein. Von und mit Kati Kleff.
Und ich sage hallo, ihr Lieben. Schön, dass ihr auch an diesem Freitag im Sommer wieder mit dabei seid. Wie immer hoffe ich, dass es euch gut geht und dass ihr den Sommer genießt und dass ihr in der nächsten Stunde ein bisschen durchschnaufen könnt und euch Zeit nehmen könnt für mein Thema, das mir persönlich ganz schön am Herzen liegt, weil es mich mein Leben lang schon begleitet. Das Thema der heutigen Folge betrifft uns vielleicht alle auf die ein oder andere Art. Es geht nämlich um die Frage, wie wir unsere Gedanken, unsere Gefühle und am Ende auch unser Verhalten so verändern können, dass wir uns wohler fühlen in unserem Körper und somit natürlich auch in unserem Leben, denn in unserem Körper sind wir im besten Fall zu Hause. Essen, Essstörungen, mit Nahrung und dem eigenen Körper auf Kriegsfuß stehen, das ist was, das auch ich, wie gesagt, sehr, sehr gut kenne, das mich mein Leben lang begleitet und belastet hat. Und deswegen widme ich mich dieser komplexen Materie auch immer gern mit großem Respekt und Wohlwollen. Mein Gast in dieser Folge ist zum zweiten Mal die wunderbare Julia Sahm. Sie ist Coachin für emotionales Essen, Bestseller-Autorin und Gründerin des Shine-Coaching-Instituts. Julia begleitet seit vielen Jahren Menschen dabei, aus dem Teufelskreis von Diäten, Selbstkritik und Frust auszusteigen und stattdessen eine Haltung von Selbstliebe, von Achtsamkeit und von Vertrauen zu entwickeln. Ihr neues Buch heißt Die Wunderwoche: Manifestieren statt Verzichten. Und darin zeigt sie, wie wir unser Unterbewusstsein neu ausrichten können, nämlich auf Leichtigkeit, auf gesunde Gewohnheiten und auf ein entspannteres Essverhalten, statt nur an der Oberfläche zu arbeiten. Also mit dem Willen oder mit Verzicht geht's bei Julia eher darum, die tiefer liegenden Glaubenssätze und Prägungen rund um Essen in unserem Gehirn zu erkennen, zu verstehen und dann dementsprechend auch zu verändern. Julia verbindet Erkenntnisse aus der Psychologie, aus der Neuroplastizität und der Traumaforschung mit wunderbaren Übungen und schönen kleinen Ritualen. Und dann wird auch sehr schnell klar, warum es oft nicht reicht, nur ein paar gute Vorsätze zu haben und warum echte Veränderung immer auch mit unserem Nervensystem, unserem Selbstbild und unserer inneren Haltung zu tun haben. Ich sage herzlich willkommen, liebe Julia.
Hallo Kati, vielen lieben Dank für die erneute Einladung. Ich freue mich sehr, heute nochmal mit dir zu sprechen und für die schöne Anmoderation.
Ja, das ist ja mein Lieblingsthema. Also wenn Essen und Körper und Neuroplastizität und Trauma und all diese wunderbar faszinierende Welt aufeinandertreffen, da bin ich natürlich hellwach. Ich würde gern zu Beginn dieser Folge, weil das immer wieder für Irritationen sorgt, zumindest ist das meine Erfahrung, hier geht es nicht darum, dass wir Menschen zu irgendwelchen, es geht hier nicht nur um Kleidergröße 36, das ist ja auch ein großes Anliegen von dir, ne? Magst du da vielleicht einleiten, gleich mal ein paar Worte zu sagen?
Ja, genau, also das mir auch, wir hatten es glaube ich schon in der letzten Podcast-Folge, auch wenn ich mit solchen Schlagworten manchmal tatsächlich auch arbeite in meinem Podcast oder bei Instagram, weil die Menschen einfach nicht oder meistens eben auf der Suche nach der nächsten Diät oder nach Abnehmen oder solchen Worten sind, versuche ich sie über diese Schlagworte abzuholen und ihnen eine andere Welt zu eröffnen und wirklich ursächlich zu arbeiten. Und dabei geht es überhaupt nicht darum, dass jemand jetzt schlank sein soll, muss oder dass schlank sein automatisch bedeutet, dass man glücklich ist oder glücklicher ist.
In einer glücklichen Partnerschaft natürlich.
Natürlich. Und auch keine Thematik mit dem Essen hat, nicht mal das. Also es gibt so viele Menschen, die auch zu mir kommen, da würde niemand denken, dass sie ein Problem mit dem Essen haben oder Essanfälle haben, aber es gibt ja auch Methoden, um das zu kompensieren. Also sowas kann man von außen wirklich nicht festmachen. Und genauso kann man das Glück nicht von außen festmachen. Und deswegen geht es bei meinem Ansatz eben auch darum, wirklich an den Ursachen des Unglücks zu arbeiten, sage ich mal, ja. Genau.
Also du bist jemand, der losgeht natürlich trotzdem für gesunde Ernährung, dafür, korrigier mich bitte gleich zu Beginn.
Ja, also Ernährung ist gar nicht mein Thema. Ich kenne mich mit Ernährung auch ganz ehrlich gar nicht wirklich aus. Für mich entscheidet da immer eine gesunde Balance. Ne? Also ich bin selber nicht jemand, der jetzt total darauf achtet, wie viel Gemüse ich esse oder wie, also, ne, und das ist auch was ich meinen Teilnehmern oder auch Followern mitgeben möchte. Alles in einer Balance ist eigentlich meines Erachtens, ich bin da natürlich auch nicht der Maßstab aller Dinge, aber meines Erachtens in Ordnung, und viele machen sich es eben auch viel, viel zu schwer und kommen auch in so eine Überoptimierung rein, ne? Sagen dann, oh ja, abnehmen und jetzt ganz gesund, und das löst so viel Stress aus, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass das gesünder ist, unter diesem ständigen Stress zu stehen, als ab und zu mal auch eine Pizza oder eine Schokolade oder ein Glas Wein zu trinken.
Da sagst du sowas Wahres. Ich habe auch das Gefühl, das hat nochmal an Tempo aufgenommen. Jetzt mit dem ganzen Wissen auch noch über Schwermetalle und Gluten. Und man kann auch eine Essstörung manifestieren oder eine Kompensationsstrategie, eine neue, die dann eine alte wiederum ersetzt, indem man sich wirklich mit jedem Bissen, den man sich in den Mund schiebt, das Leben schwer machen kann. Wie empfindest du das?
Ja, genau so. Und deswegen ich halte auch zum Beispiel die Teilnehmer in meinem Programm immer an, auch am Ende. Die entwickeln da eben ihren eigenen Plan im Programm, der ihnen auch nicht vorgegeben ist, sondern da geht es ja wirklich erstmal darum, sich selbst besser kennenzulernen, sich besser einschätzen zu können. Dann hat natürlich auch jeder einen anderen Alltag, andere Bedürfnisse, einen anderen Biorhythmus. Und wenn sie dann ihren eigenen Plan erstellt haben, den wir mit dem Trial-and-Error-Prinzip dann auch testen und immer kleine Verbesserungen noch machen, aber das soll eben auch total simpel sein. Und dann habe ich immer so diesen Spruch, was funktioniert, funktioniert. Und am besten machen alle jetzt die Scheuklappen an und hören sich nicht den nächsten Podcast über Ernährung oder den nächsten Ratgeber, der sich um das Thema oder Sport, ne, weil da schreien natürlich alle da draußen, ich habe die einzig wahre Lösung oder Methode. Und natürlich, jede Methode funktioniert ja auch, wenn man sie genau so umsetzt. Aber wie schwer es ist, dann sowas umzusetzen, das wissen leider auch alle. Ne? Also deswegen appelliere ich immer dazu, auf sich zu hören, auf seinen Körper zu hören, also Körper und auch einfach auf seinen gesunden Menschenverstand am Ende des Tages.
Mhm. Ja, und wie gesagt, wenn dann mit Keto und Paleo und dann der nächste Stress ausbricht, es geht ja häufig auch wahnsinnig viel Lebensqualität verloren.
Ja, total. Das meinte ich mit, ne, das erhöht ja den Cortisolspiegel ins Unermessliche, und ich arbeite ja mit Menschen, die unter emotionalem Essen leiden. Das heißt, Stress ist natürlich auch eine der Hauptemotionen, aus denen heraus gegessen wird. Und wenn man sich dann noch stresst, weil man, ne, weil sich immer unsicher ist, oh, ist das jetzt das Richtige, weil der eine hat das gesagt, der andere hat das gesagt, ne? Also das verunsichert ja auch total. Und dann jeden Bissen, den man isst, bewertet mit gut oder schlecht, zu viel oder zu wenig, das ja, ist meiner Meinung nach, also ich persönlich glaube immer daran, dass die Psyche den größten Einflussfaktor auf unsere Gesundheit hat, und umso lockerer wir uns da machen, ich glaube, umso gesünder ist das. Dann lieber mal eben ein Stück Schokolade oder einen leckeren Kuchen essen und den einfach auch wirklich genießen.
Das sogenannte emotionale Essen ist keine offizielle Diagnose. Ich weiß nicht, ob es in der ICD-11 mittlerweile erwähnt ist, aber so die bekannten sind halt natürlich die Anorexie, die Bulimie oder auch das Binge-Eating. Aber von emotionalem Essen habe ich das Gefühl, ist auf die eine oder andere Art jeder Mensch betroffen, den ich kenne.
Auf jeden Fall. In einem unterschiedlichen Ausmaß natürlich. Aber ist ja auch logisch, ne? Gefühle verknüpfen sich mit dem, was wir tun, und besonders dann, wenn wir Dopamin ausschütten, einen positiven Effekt haben. Deswegen, und wir sind ja auch konditioniert von klein auf, ne, werden wir ja auch belohnt und dürfen dann da mal was Süßes essen und kriegen vom Arzt einen Lolli, wenn wir da brav waren, oder wenn wir krank waren. Früher durfte man vielleicht mal ein Eis essen, was man sonst nicht durfte, oder man, ja, belohnt. Also kann sich keiner von freisprechen, dass das irgendwo emotional verknüpft ist, aber eben, da gibt es ein unterschiedliches Ausmaß.
Jetzt hast du dich dem Thema Manifestation und Essen genähert. Wie kam es denn dazu? Erzähl mal.
Ja, ehrlicherweise, weil ich persönlich total der Fan des Manifestierens bin, kann ich vielleicht auch nachher mal drauf eingehen, warum. Und ich habe ja mein letztes Buch dazu, hatten wir ja auch schon ein Interview. Das war ja ein sehr ich würde mal sagen, eine schwere Lektüre, weil es da sich wirklich so um die Themen Trauma, Sucht, Kindheilung gedreht hat. Super wichtig, wie ich immer noch natürlich
absolut,
finde.
Absolut.
Und ich finde eben auch, es ist wichtig, auch in die Vergangenheit zu schauen, um uns selber besser verstehen zu lernen und auch mehr Mitgefühl mit uns selbst zu entwickeln, was meiner Meinung nach eine der größten, die größten Effekte auf unsere Heilung hat. Und gleichzeitig finde ich es aber auch total wichtig, positiv in die Zukunft zu schauen und sein Leben auch aktiv mitzugestalten. Und ja, und so bin ich auf die Idee gekommen, weil ich eben selber jeden Morgen auch manifestiere und in meinem Leben auch immer wieder feststelle, dass das ganz, ganz oft klappt. Und habe eben so Rituale und dachte, also gebe die eh auch in meinen Coachings immer schon weiter oder spreche da auch darüber. Aber ich dachte, das wäre so toll, wenn man irgendwie so ein Buch hätte, wo man so ganz konkret so ein bisschen angeleitet wird und wo ich meine Rituale einfach auch auf das Thema, sage ich mal, übertragen kann und Menschen da so einen kleinen Leitfaden mit an die Hand geben kann. Und das Buch versprüht jetzt einfach wieder ein bisschen mehr Leichtigkeit zum Ausgleich.
Was manifestierst du? Stolper ich schon übers Wort. Was manifestierst du so tagtäglich?
Ja, also unterschiedliche Dinge. Im Prinzip einfach alles, was ich erreichen möchte auf der einen Seite, wobei da auch gar nicht mehr so viel auf meiner Liste steht. Also nicht, weil ich schon alles erreicht habe, sondern weil oft eben das Fragezeichen über meinem Kopf ist, warum will ich das eigentlich erreichen? aber einfach Dinge, also zum Beispiel, ich setze mir jeden Morgen eine positive Intention und das ist ja auch eine Art von, also zum Beispiel auch ein kleines Ritual, was ich in dem Buch teile, wie ich den Tag erleben möchte und das einfach, dass ich mir schon vorstelle, wie ich mich heute, also meistens bezieht sich einfach auf die Gefühlsebene, dass ich relaxed sein will, dass ich mich entspannt fühlen möchte, dass ich glücklich sein möchte oder ne, dass ich einfach schon ein positives Zielbild von diesem Tag habe und ich merke immer, wie einen großen Einfluss das auf mich und mein Sein dann über den Tag hat. Genau, und gerade wenn ich noch von einem Ziel, das heißt tatsächlich ein Ziel im Außen, was ich auch oft schon hinterfragt habe, aber ist ja mein viertes Buch und ich manifestiere gerade einen Spiegel-Bestseller, weil ich habe bis mit 3 Büchern nicht auf die Spiegel-Bestseller-Liste geschafft und irgendwie juckt mich das.
Stellst du dir den orangenen kleinen Aufkleber schon vor?
Ja. Ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich auch ein ego-getriebenes Ziel, aber das gebe ich zu, das habe ich.
Ist doch okay. Ja, schön. Ich habe Greta Silber hier im Podcast hat gesagt, dass sie jeden Morgen aufsteht und so, sich so einschwingt auf ich freue mich auf alle Wunder, die mir heute begegnen.
Genau.
Und ich denke auch nicht jeden Morgen dran, aber häufig doch, besonders beim Hundespaziergang. Und ich merke sofort, wie sich auf einer Gefühlsebene und sicherlich auch biochemisch im Kopf, im Gehirn, da werden wir ja auch drauf eingehen, auf unsere Neurotransmitter, wie sich da was verändert, also wie es mich so upliftet.
Ja, total. Also das ist eben das Schöne und deswegen meinte ich auch, das Buch hat so eine Leichtigkeit, weil wenn man die Übung macht oder ne, sich damit beschäftigt, dann merkt man ja sofort. Ne? Also es ist ja einfach positive Gedanken. Vielleicht kann ich vielleicht auch gerade mal in ganz kurz erklären, was ich unter Manifestieren verstehe.
Sehr gerne.
Weil der Begriff wird ja oft so auch so ein bisschen ins Esoterische oder ne, so aller wünsch dir was vom Universum und dann hast du den Porsche vor der Tür stehen. Ne? Und ich verstehe Manifestieren eher als was total Logisches. Ich gehe zwar im Buch auch auf Quantenphysik und lauter ne, solche Dinge ein, weil es den Menschen einfach immer auch hilft, wenn so ein bisschen wissenschaftliche Studien dabei sind. Aber ich finde, eigentlich braucht es die gar nicht. Und eigentlich können wir mit dem logischen Verstand einfach verstehen, wie Manifestieren funktioniert, indem wir uns einen Kreislauf anschauen. Also jeder Mensch hat Gedanken und jeder Gedanke, den wir denken, bewirkt eine körperliche Reaktion und wir schütten Neurotransmitter und bestimmte Hormone aus und das bewirkt, wie wir uns fühlen. Ne? Wenn wir jetzt stressige Gedanken oder ängstliche Gedanken denken, dann schütten wir Cortisol oder Adrenalin aus und dementsprechend fühlen wir uns unruhig oder gestresst, ängstlich. Und wenn wir positive Gedanken denken, dann schütten wir halt eher Dopamin oder Endorphine aus und fühlen uns relaxed und glücklich. Und so nehmen unsere Gedanken eben Einfluss auch auf unseren Körper und auf unsere Gefühle. Und unsere Gefühle wiederum haben den größten Einflussfaktor auf unser Verhalten. Ja, das kennt jeder, der vielleicht mal in der Wut was gesagt hat, was er später bereut hat, weil er einfach so wütend war und impulsiv eben gehandelt hat. Oder auch das emotionale Essen ist ja oft auch eine impulsive Handlung. Ne? Mir geht's gerade voll schlecht, jetzt haue ich mir hier den Schokoriegel rein oder noch die zweite Pizza hinterher. Das sind ja auch impulsive Handlungen. Und ja, wenn man sich diesen Kreislauf anschaut, also wir haben Gedanken, lösen Gefühle aus, Gefühle beeinflussen unser Verhalten beeinflusst wieder unsere Gedanken. Und so kann eben ein Teufelskreis oder ein Engelskreis entstehen. Ja? Und das ist am Ende, was für mich manifestieren ist. Das, was wir denken, ja, beeinflusst am Ende, wie wir uns verhalten. Und wie wir uns verhalten, das führt zu den Ergebnissen in unserem Leben.
Es ist ja mittlerweile auch ganz gut wissenschaftlich trotzdem untersucht. Also es gibt von James Doty, ein Stanford-Professor, ein Neurowissenschaftler, hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Mind Magic. Und der untersucht das Prinzip der Manifestation sehr wissenschaftlich und sagt, es ist simpel, aber nicht einfach. Also wenn man das Prinzip einmal verstanden hat, aber dennoch sind wir natürlich Menschen und sind tagtäglich Emotionen ausgeliefert und sind eben, wie du sagst, mal wütend oder mal traurig oder werden verlassen oder jemand stirbt. Also es ist ja auch nicht so leicht, ein Mensch zu sein.
Nein, na? Das stimmt.
Ja. Liebe Julia, Gewicht und Nervensystem, wo ist denn da die Brücke? Erzähl mal.
Ja, unser Nervensystem hat natürlich auch Einfluss darauf, wie wir uns fühlen. Mhm. Und dann sind wir wieder beim emotionalen Essen. Und ja, viele Menschen erleben das Leben eigentlich in einem ständigen Hyperarousal. Also sprich, sie sind überaktiviert oder haben ein überaktives Nervensystem und sind ständig im Kampf- oder Fluchtmodus. Und ja, das wirkt sich natürlich auch auf das Essverhalten aus. Deswegen mache ich mittlerweile auch viele so oder gebe meinen Klienten oder auch Followern oft Tipps zu somatischen Übungen, die uns einfach das Nervensystem einfach ein bisschen beruhigen. Weil ja, wenn wir so stark aktiviert sind, dann ist es eben auch schwer, logisch zu denken, weil wir sind einfach in einem Überlebensmodus.
Genau. Ich finde das so interessant, weil ich häufig dann von Menschen den Satz höre, das brauche ich dann. Mhm. Und ich habe oft den Eindruck, dass diese Menschen das Gefühl haben, sie können das gar nicht anders. Also das ist halt so, wie Stefanie Stahl ihren Podcast genannt hat. Also so bin ich eben und so ist es halt. Und vielen ist gar nicht bewusst, dass man darauf sehr wohl Einfluss hat. Also dass auch das Essen nichts anderes ist, als es hilft uns, etwas nicht zu fühlen, was wir nicht fühlen wollen. Also wir kompensieren und wir regulieren uns auf diese Art und Weise.
Genau, das haben wir eben oft eben auch schon früh gelernt und haben vielleicht eben keine andere Art gelernt, uns zu regulieren. Und dann fühlt sich das natürlich auch so an, wie das geht gar nicht anders, weil einem ja aber auch niemand zeigt, wie man es vielleicht sonst tun könnte. Und selbst wenn man anfängt, das zu lernen, bedeutet das ja auch nicht, dass man das dann von heute auf morgen kann. Wie bei allem, was man lernt, gehören da natürlich auch Rückschläge, Fehler in Anführungsstrichen dazu.
Ja. Was mir bei deiner Arbeit total gut gefällt, weil ich das natürlich auch sehr gut kenne, jetzt probiere ich mal diese Diät aus und jetzt mache ich mal diese Sache und jetzt ist es diese Ernährungsumstellung. Aber am Ende, wenn ich zurückblicke, war es immer nur Symptombekämpfung. Und mir fällt dazu ein Vergleich ein aus der Forschung über sogenannte Lottomillionäre. Dass Lottomillionäre in den meisten Fällen, wenn die gar nichts hatten vorher, in relativ kurzer Zeit diesen Lottogewinn verbrennen. Also das Geld bleibt nicht bei ihnen. Und die Theorie dahinter ist, dass auch negative Glaubenssätze über Geld dazu führen, dass diese Menschen, die über Millionen verfügen von heute auf morgen, aber diese Glaubenssätze nicht aufgelöst haben und deswegen das Geld wieder verlieren. Und ich glaube, bei der Ernährung ist es ähnlich. Und ich finde, man kann das ja einfach mal ausprobieren. Also anstatt ich probiere jetzt mal nur Keto oder esse wieder gar keine Kohlenhydrate oder jetzt esse ich wieder nur Kohlenhydrate, je nachdem, was gerade Trend ist. Der neueste Trend ist ja jetzt 30 unterschiedliche Gemüsesorten in der Woche oder im Monat. Ich weiß es nicht.
Ich bin die Letzte, die das weiß.
Ja, also das ist jetzt der neueste heiße Scheiß. Aber man könnte ja einfach mal versuchen, das Prinzip der Neuroplastizität zu benutzen, um mit dem Körper ein bisschen in Frieden zu kommen. Wo setze ich da an?
Ja, das ist ein super gutes Beispiel, ne? Also es ist ja auch so, eben Lottogewinner, also kann man ja auch noch von der Perspektive sehen, die haben ja auch nicht, also wenn jemand schon mal kein Geld hatte, heißt es ja auch, dass er vielleicht nicht einen guten Umgang mit dem Geld gelernt hat und eben vielleicht eben durch bestimmte Glaubenssätze, die er vielleicht auch schon von seinen Eltern mitbekommen hat, ne? Und so ist das eben beim Essen ganz oft eben auch, ne? Dann können Menschen abnehmen, weil sie vielleicht diesen Diätplan vorgesetzt bekommen haben, verfolgen den dann ganz strikt und dann ist die Diät zu Ende und dann weiß keiner mehr, was er machen soll, weil er auch das Gefühl nicht dafür entwickelt hat, kein Selbstvertrauen entwickelt hat und ja, und eben vielleicht eben auch diese Glaubenssätze noch im Kopf hat, wie, also ganz viele Menschen, die zu mir gekommen haben, zum Beispiel den Glaubenssatz, ich bin ein hoffnungsloser Fall, weil sie einfach schon so viele Diäten ausprobiert haben und vermeintlich immer wieder gescheitert sind. Und das kann ich auch total gut nachvollziehen, dass man dann irgendwann mal denkt, ich finde, bei mir funktioniert das einfach alles nicht.
Und auch ein guter Glaubenssatz, ne? Bei mir funktioniert das alles nicht.
Genau, also der ist ja so wie so eine Ergänzung dann zu noch, ich bin ein hoffnungsloser Fall. Und natürlich, wenn man sich jetzt mal überlegt, anhand des Kreislaufes, den ich eben erklärt habe, was löst denn das? Oder da kann ja auch jeder Hörer mal in sich hineinspüren, der vielleicht auch so einen Gedanken oder einen ähnlichen Gedanken hat. Was löst das denn für ein Gefühl aus, wenn man von sich denkt, man ist ein hoffnungsloser Fall? Ja, also ist man da super motiviert und neugierig und enthusiastisch und bereit, gleich irgendwie die Ernährung nochmal anzugehen oder so? Oder ist man eher, fühlt man sich eher ohnmächtig, demotiviert, resigniert, ne? Und das wirkt sich natürlich auch wieder aufs Verhalten aus, weil wenn ich ja, mich ohnmächtig fühle, aller, ich schaff's sowieso nicht, dann ist die Wahrscheinlichkeit halt höher, am Ende des Tages frustriert mit einer Packung Chips auf der Couch zu sitzen, als jetzt irgendwie sich auf den Weg ins Fitnessstudio zu machen, ne? Weil bringt ja sowieso nichts. Und dann sitzt man wieder auf der Couch und das bestätigt natürlich dann wieder den Gedanken, ich bin ein hoffnungsloser Fall, ne? Und selbst wenn man dann mal wieder einen Versuch startet, dann interpretiert man den kleinsten Rückschlag, ne? Weil man es mal dann einen Tag nicht geschafft hat, sich an die super strenge Diät 1:1 zu halten, sondern doch mal irgendwo einen Keks gegessen hat, bestätigt sich dann wieder, oh, siehste, ich bin doch nicht stark genug, kann's nicht, ne? Also da entsteht einfach so ein Kreislauf und da darf man eben ansetzen, sich mal zu fragen, was sind eigentlich die Glaubenssätze jetzt zum Thema Essen, Ernährung, Gewicht, Abnehmen, die ich habe, die dazu führen, dass ich mich in diesen immer wieder bestätige. Und da können die Hörer sich zum Beispiel einfach mal fragen, was, ganz simplen Satz, so, warum glaube ich, kann ich nicht abnehmen? Mhm. Ja, und wenn man da mal Zettel und Stift in die Hand nimmt, dann kommen schon ganz viele Glaubenssätze. Ne? Und das ist so vielleicht der allererste Schritt, dass man sich eben erstmal bewusst wird, das sind Glaubenssätze, das ist etwas, was ich glaube, das ist aber nicht gleichbedeutend mit der Wahrheit. Also es ist schon klar, dass sie sich oft bewahrheitet haben, aber genau weil unsere Gedanken sich auch immer wieder bestätigen im Leben. Ja? Und dass wir da aktiv auch eine Veränderung herbeiführen können, wenn wir uns entscheiden, einfach neue Gedanken zuzulassen und uns auch da zu beweisen, dass auch diese wahr sein können fürs eigene Leben.
Mhm. Ich teile etwas Aktuelles aus meinem Leben. Ich habe während meiner letzten Beziehung, ohne es zu merken, und da war ich wirklich sehr erschüttert drüber, 10 Kilo Gewicht zugenommen. Ohne es zu merken. Warum, das muss jetzt nicht in der Folge besprochen werden. Was mich wirklich geschockt hat, war die Tatsache, dass ich scheinbar so wenig mit mir verbunden war, dass ich es nicht gemerkt habe. Ich habe es erst danach gemerkt. Und seit Ende der Beziehung sind die 10 Kilo wieder runter. Ich würde jetzt aber nicht sagen, dass ich großartig was in der Ernährung verändert habe. Und ich denke, Cortisol spielt eine Rolle, aber wie gesagt, das ist jetzt gar nicht so entscheidend. Ich habe irgendwann angefangen, mir selber jeden Tag zu sagen, ich habe seit der Trennung ganz leicht 10 Kilo abgenommen.
Ja, super.
Und habe mich wie Bolle drüber gefreut. Und es war ganz leicht. So.
Ja.
Und ob das jetzt der Auslöser war, ich kann es euch nicht sagen. Ich möchte es hier einfach nur teilen. Macht damit, was ihr wollt. Man kann es hier einfach mal ausprobieren. Und was ich aber immer wieder beobachte bei mir ist, und das ist was Altes, also da grätschen alte Glaubenssätze rein. Und Glaubenssätze sind wissenschaftlich sehr, sehr gut untersucht. Also die müssen wir jetzt nicht mehr in Frage stellen, ob das alles Hokuspokus ist. Also da ist sich die Psychologie nun wirklich mehr als einig seit über 100 Jahren. Dass ich, wenn ich mal diesen einen Keks esse oder wenn ich dann mal die eine Pizza jetzt esse, dann kann ich beobachten, wie in mir sofort ein alter Stress auslöst oder ausgelöst wird. So, jetzt nimmst du alles wieder zu. Und dann muss ich richtig laut sagen, da muss ich sofort sagen, stopp. Ich esse diese Pizza, nichts passiert, ich nehme nicht über Nacht 10 Kilo wieder zu. Alles ist cool. Und sich dabei immer wieder zu beobachten, was im Kopf los ist, das ist wirklich enorm. Und ich glaube trotzdem, dass es auch eine große Rolle spielt.
Ja, natürlich. Also das finde ich mega gut mit dem ganz leicht. Also das ist
ganz,
ja auch
ganz leicht 10 Kilo abgenommen, wie von selbst.
Ja, genau. Und das ist ja auch, alles ist ja immer so, wie wir denken, wie es ist. Ne, wenn ich jeden Tag durchs Leben gehe und sage, das Leben ist ein Kampf, klar fühlt sich das Leben dann wie ein Kampf an. Ne? Und natürlich gibt es im Leben, hatten wir im Vorgespräch ganz kurz auch Phasen, die wirklich super anstrengend sind. Aber ich habe ja immer noch Einfluss darauf, ob ich das jetzt irgendwie als Abenteuer empfinde, das manchmal ein bisschen anstrengend ist, wo ich aber viel lernen, viel entdecken kann. Oder ob ich es einfach nur als gegen mich, als Kampf, als mühsam sehe. Und je nachdem fühle ich mich ja einfach. Und wenn du dir sagst, das ist ganz leicht, ich arbeite ja auch viel mit Affirmationen und eben auch Intentionen. Ne? Sowas könnte auch eine Intention für die Hörer sein, morgens aufstehen und sagen, heute fällt es mir so leicht wie nie, mich gesund zu ernähren oder auf mein Sättigungsgefühl zu hören, ne? Oder solche Dinge. Und dann sind wir schon ja darauf ausgelegt, dass es sich dann eben auch so anfühlt. Deswegen fand ich das ein super gutes Beispiel. Und andersrum genauso, was du erwähnt hast, sich, und das hast du ja gesagt, ich auch während deiner Beziehung, dass du so wenig mit dir selbst verbunden warst, da sind dir dann halt solche Sätze und so auch gar nicht aufgefallen. Das heißt, du konntest halt nicht à la Steffi Stahl ertappen und umschalten, sondern diese Gedanken haben ihren Einfluss auf deine Gefühle und auf dein Verhalten ja genommen, ohne dass du es gemerkt hast. Und das ist ja auch immer, was ich sage, Achtsamkeit ist der Schlüssel zur Freiheit. Ne? Wenn wir uns unserer Gedanken oder auch unserer Gefühle beim bewusst werden, dann können wir, das heißt auch nicht, dass das immer leicht ist,
Nein.
dann umzuschalten. Aber es ist zumindest eine Möglichkeit, wenn wir uns dessen gar nicht bewusst sind und ganz arg von uns selbst entfernt sind, dann sind wir ja wirklich wie auf Autopilot, ne? Wie ferngesteuert. Das fühlt sich ja dann, also sagen ja auch viele, ich fühle mich wie ferngesteuert und das ist man im Prinzip auch, ne? Weil wir sind halt
absolut.
Auf eine bestimmte Art und Weise haben wir uns programmiert oder wurden auch teilweise programmiert und dann läuft halt einfach dieses Programm ab. Und das hat dann nichts mit aktiver Mitgestaltung zu tun.
Mhm. Dieser Keks, der dann den Stress auslöst, auch damit sind ja viele alte Gefühle häufig verknüpft. Also zumindest kann ich bei mir immer wieder dann wahrnehmen, ein großes Gefühl von Scham, was ja oft bei so Essstörungen dann Hand in Hand kommt. Wie begegnet man dem, wenn man sich dabei ertappt? Ich esse jetzt einfach nur eine Portion Pasta. Niemand stirbt, weil ich eine Portion Pasta esse. Aber in meinem Unterbewusstsein bricht der Sturm los. Was mache ich dann?
Ja, also erstmal auch wichtig, dass das im ersten Schritt sich bewusst zu werden, was da gerade los ist auf Gedanken- und Gefühlsebene. Und ich glaube immer noch, sich mit Mitgefühl zu begegnen, ne? Und sich auch vielleicht mal zu überlegen, ne, wenn jetzt eine Freundin eine Pasta essen würde, würde ich die jetzt dafür so verurteilen? Oder denke ich bei der, die hat es jetzt gleich wieder auf der Hüfte oder hat versagt oder, ne, also Essen sollte ja eigentlich das Normalste der Welt sein und auch etwas Schönes sein. Aber es ist eben, ja, je nachdem wie lange eben auch so eine Problematik besteht, ganz negativ behaftet und eben auch sehr schambehaftet. Ich habe auch sehr, sehr viele Menschen bei mir, die heimlich essen. Ne, weil das, also, und auch vielleicht schon als Kind heimlich gegessen haben.
Mich auch, ja.
So nach dem Motto, wenn es keiner sieht, dann wie es existiert dann nicht. Und ja, eben Scham ist ja eins der unangenehmsten Gefühle überhaupt. Und sich da einfach mal zu fragen, braucht man sich da wirklich für zu schämen oder sich dann eher eben auch das zu gönnen, dass man jetzt diese Pasta essen sagt. Ne? Also nicht aller, den Satz hat ja auch jeder dann umgekehrt im Kopf, das habe ich mir jetzt verdient. Ne? Also das kann auch in eine falsche Richtung gehen, weil man dann irgendwie, das so ein Schnellsatz ist, der dann bei jedem Auslösereiz im Außen, wo dann irgendwie was rumliegt, so, ja, hat jetzt so Stress, habe ich mir jetzt verdient, ne? Weil, obwohl das dann gar nichts wirklich mit Genuss zu tun hat, aber wenn man bewusst ist, also ich glaube, das kann man sich vielleicht auch so zu Ringen machen, wenn ich mir bewusst eine Pasta zubereite oder auch bewusst einen Keks genieße oder ein Stück Kuchen, ja, dass man das dann auch wirklich verdient hat und genießen darf. Weil ich sage auch immer, niemand isst ja wirklich Kuchen oder Eis oder Schokolade, weil er Hunger hat. Das sind Genussmittel. Die sind ja dafür da, dass wir sie genießen. Nur das Problem ist, dass ganz viele Menschen, sie essen, sie denken, sie belohnen sich damit, haben aber gleichzeitig so ein schlechtes Gewissen oder Schuldgefühle, dass dieses Genussmittel total seinen Zweck verliert, was es eigentlich da ist. Ne? Und dann ist es trotzdem im Körper, hat aber nicht zum Genussgefühl führt, sondern zur Cortisolausschüttung. Ne? Und dann damit haben wir es uns dann, ja, gut Deutsch, doppelt verkackt in dem Moment. Ne? Weil ja, es bringt halt in dem Moment gar nichts. Und deswegen eher, ich glaube, Bewusstsein, also dass man wirklich auch bewusst isst, kaut, das mitbekommt, das zelebriert, ne? Das sich auf der Zunge zergehen lässt. Und dann kommt die Psyche ja auch mit. Ja, dann ist man ja auch viel befriedigter, als wenn man irgendwie an einer Keksschale vorbeiläuft und hier mal einen kurz sich reinpfeift und auf der Straße schnell einen Schokoriegel runter isst. Also ja, einfach bewusst genießen Dinge, die eben vielleicht jetzt nicht die gesündesten sind, dass wir uns dann wenigstens die Zeit nehmen, die bewusst zu genießen und uns das wirklich auch gönnen können.
Sogar Eckhart Tolle schreibt in seinem Buch Eine neue Erde, da geht es um Alkohol und Zigaretten, nicht um Essen, sagt, wenn es dann passiert, dann mach kein Drama draus. Also sprich, okay, du hast einen Drink gehabt, also er spricht ja, wenn man so total betrunken ist, ist man unter Gemüseniveau, was ich sehr witzig finde. Und wenn es dann passiert, mach kein Drama draus. Und ich glaube, das ist etwas, was wir in Bezug auf Essen lernen dürfen. Weil ja das Drama, das dann in uns, ich habe vom Stress gesprochen, aber es ist häufig ein Drama der Vergangenheit, ein Drama, an dem eine ganze Geschichte hängt, gerade wenn wir bei Komplextrauma sind, mit dem du dich ja auch sehr, sehr gut auskennst, dann bestrafen wir uns eigentlich für den alten Schmerz.
So ist es.
Und das ist schrecklich.
Ja, das da kann ich dir nur 100% zustimmen.
Also wir brauchen auch an der Stelle mehr Mitgefühl, also Bewusstsein und auch Mitgefühl für die eigene Geschichte.
Ja, deswegen eben, was ich vorhin gesagt habe, in meinem letzten Buch hat sich ja wirklich viel darum gedreht, weil das ist so ein wichtiger Faktor, weil Menschen lehnen sich gerade wegen ihres Körpers, ihrem Essverhalten so sehr ab. Also ich kann gar nicht beschreiben, was Menschen mir erzählen, wie sie mit sich selber reden. Und auch das, so sich, das ist auch ein Teil von meinem neuen Buch, sich seines inneren Dialoges mal bewusst werden. Also wie man wirklich mit sich selber spricht. Ich habe da mal so eine Umfrage bei Instagram gemacht und ich kriege ja eh schon viel mit, aber da hat es mir echt die Schuhe ausgezogen, weil das ist so schrecklich. Und vielen ist das auch erstmal gar nicht bewusst, weil es ist ja normal, weil so reden wir immer mit uns. Ne? Und jemand, der den ganzen Tag klein gemacht wird, weil die Person, mit der wir am meisten reden, sind nun mal wir selbst. Und ne, da kann man sich ja auch vorstellen, dass da ja, emotionales Essen ein großes Thema ist, weil wenn wir uns selber den ganzen Tag fertig machen, dann sind wir natürlich in einem Strudel von unangenehmen Gefühlen und auch die suchen wieder ihr Ventil und das verursacht dann eben wieder einen Teufelskreis, weil durch das Essen verstärken sich wieder die negativen Selbstgespräche und ja, so geht das weiter, wenn wir dann nicht eben achtsam werden, bewusst werden, Mitgefühl mit uns selber entwickeln und einen guten Umgang, einen freundschaftlichen Umgang zumindest mit uns selber pflegen.
Mhm. Ein Kapitel in deinem Buch trägt den Titel Alles ist möglich, was du für möglich hältst. Jetzt sind wir wieder bei meinem Ich habe spielend leicht 10 Kilo abgenommen als Beispiel in diesem Podcast. Und jetzt ist das Problem, dass vielleicht viele Menschen uns widersprechen und sagen, ja, aber es stimmt ja gar nicht. Ich habe ja gar nicht 10 Kilo abgenommen. Also dieses... Wir müssen glauben, was wir uns selbst erzählen. Wie können wir uns denn da so ein bisschen ein Schnippchen schlagen und da besser, ja, uns selber austricksen?
Ja, also erstmal ist es was ganz Normales, dass wenn wir bestimmte Glaubenssätze haben, wir glauben die ja und wir glauben die ja vielleicht schon unser Leben lang, ne? Also wenn wir jetzt den Glaubenssatz haben, ich bin nicht gut genug und den dann einfach mal rumdrehen, ich bin gut genug, ist ja klar, dass sich das nicht irgendwie sofort so anfühlt. Ach so, ja, stimmt, ne? Dass ich da nicht vorher drauf gekommen bin. Ne? Also, ich würde mir wünschen, dass es so leicht wäre, aber das ist so, kann man sich ja vielleicht vorstellen, wenn man vielleicht von zu Hause beigebracht bekommt, dass das ist die Farbe grün. Und dann kommt 30 Jahre später jemand und sagt, nee, du, das ist gar nicht grün.
Stimmt
das
hast gar
du
immer nicht.
Ja, stimmt gar nicht, das ist rot. Was müssen wir denn dann, also ne, dann sitzen wir ja nicht da und sagen, ah ja, stimmt, ist rot, sondern nee, das ist grün. Und aber vielleicht fangen wir an, ein bisschen zu zweifeln und fragen dann mal andere, sag mal, ist das grün oder ist das rot? Und so ist das mit Glaubenssätzen eben auch, wenn wir sie erkennen, dass sie uns eben schaden und uns dazu entscheiden, sie zu verwandeln, dass wir dann sozusagen auf Beweissuche gehen. Also ich mache mir da immer selber auch so, wenn ich mich bei Glaubenssätzen, also sabotierenden Glaubenssätzen erwische, dann mache ich mir das immer selbst so zur Challenge, mich vom Gegenteil zu überzeugen, dass es eben möglich ist, einfach so als, ich bin jemand, ich komme ja aus dem Sport, ne? Ich mag so ein bisschen so diesen Wettkampf und ich mache mir dann das einfach so selber zur Challenge, mich vom Gegenteil zu überzeugen, ja, weil und zum Beispiel in meinen Coachings lasse ich Menschen auch immer den Glaubenssatz mit einem Weil ergänzen. Also wenn man jetzt zum Beispiel den Glaubenssatz hat, ich bin nicht gut genug als Glaubenssatz, dann Komma Weil. Also dass man sich erstmal bewusst wird, wo kommt der eigentlich her und warum denke ich das eigentlich? Und wenn man den jetzt ins Extrem, man kann die natürlich auch stückchenweise verändern. Das würde ich auch immer raten, wenn es sich von Anfang an ganz extrem unwahr anfühlt oder dass da wirklich was in uns rebelliert, dann kann man natürlich auch Schritt für Schritt davor setzen, ne? Oder solche Formulierungen, die helfen. Aber auch der, jetzt nehmen wir mal das Gegenteil, ich bin gut genug, Komma, weil. Und dann in unser Gehirn sucht ja immer nach Antworten. Das ist ja, ne, wer sucht, der findet. Und wenn du anfängst, dann vielleicht eben auch Beweise zu sammeln, warum bin ich eigentlich auch gut genug, auch wenn manche Sachen vielleicht, die ich an mir ablehne. Aber es gibt eben auch immer, und das ist im Leben ja das Schöne, auch immer die andere Seite. Es ist nur so, dass wir manchmal irgendwie mit einem verdrehten Kopf immer nur in eine Richtung schauen und die andere irgendwo ausblenden. Und das ist sozusagen das, wie man da rangehen kann, wenn man merkt, da ist so ein Widerstand in einem und der sagt, ja, das ist ja gar nicht wahr, dass man sich erstmal bewusst darüber wird, dass das klar ist, dass sich das nicht gleich wahr anfühlen wird und dass wir es ja auch im Prinzip erstmal zu unserer eigenen Wahrheit machen müssen, ja, weil das andere hat sich ja immer nur bewahrheitet, weil irgendwo der Kern, der Glaubenssatz da war und sich dadurch ja unser Gefühle, Verhalten beeinflusst war und sich das dann immer wieder bestätigt hat. Deswegen haben wir ja x Erfahrungen, die Beweise dafür sind, dass wir nicht gut genug sind, dass wir ein hoffnungsloser Fall sind, ja. Aber der Kern oder der Ursprung ist ja der Gedanke gewesen. Und wenn wir jetzt neue Gedanken denken, dann fangen wir ja erst an, sozusagen korrigierende oder geben uns die Chance, korrigierende Erfahrungen zu machen, die dann den neuen Glaubenssatz auch stärken. Und das sich einfach von Anfang an bewusst zu machen, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass es normal ist, dass da erstmal das Ego rebelliert und sagt, nö, stimmt nicht.
Mhm. Du führst deine Leserinnen und Leser durch eine Wunderwoche. Und vielleicht Also es ist wirklich, finde ich, schwierig, weil das Buch hat sehr, sehr viel Tiefgang. Du hast unheimlich viel recherchiert und es ist vollgepackt mit tollen Übungen, nicht nur was Schreiben angeht, also sprich Bewusstsein trainieren, dass überhaupt erstmal Dinge ins Bewusstsein steigen, die uns vielleicht so gar nicht klar waren, sondern es sind auch somatische Übungen dabei, um das Nervensystem zu regulieren. Und also es ist wirklich, wirklich ein schönes Buch. Und ich möchte euch jetzt natürlich da jetzt nicht durch diese 7 Tage durchführen. Wir möchten ja, dass ihr auch in das Buch reinschaut. Aber vielleicht beginnen wir zumindest mal so als kleinen Appetithappen. Haha, schönes Wortspiel. mit dem Tag 1 in deiner Wunderwoche. Wie dieser zum Beispiel beginnen könnte. Also, dass man mal so ein Gefühl dafür bekommt, wie du die Menschen durch diese 7 Tage führst.
Genau, also Tag 1 heißt, erlaube dir zu träumen, und das ist so meiner Meinung nach so der erste wichtige Schritt beim Manifestieren, dass wir überhaupt uns erlauben, mal von einem Leben zu träumen, das wir erschaffen möchten, sprich jetzt in dem Fall ein Leben ohne Essanfälle oder ein Leben ohne emotionales Essen oder ein Leben in einem Körper, in dem man sich wohlfühlt. Und das Problem ist, dass eben ganz viele Menschen sich sofort, wenn sie sich das vorstellen, kommt dann die innere Stimme und sagt, ach, das schaffst du doch sowieso nicht und schau mal da. Und ne, aus Angst vor Enttäuschung natürlich auch, das ist ein ganz großes Thema, weil eben viele schon x Versuche gestartet haben. Und natürlich dieses eben, da ist ja auch ganz viel Thema Scham, auch ist ja auch schambehaftet, wenn man dann die 10. Diät irgendwie auch wieder abbricht und es nicht geschafft hat. Und dadurch blockieren wir ja sozusagen in uns in diesem Prozess überhaupt mal von etwas zu träumen. Und ich erlebe das immer so, dass wir wirklich unserem Unterbewusstsein erstmal ein Zielbild vorgeben müssen. Oder vielleicht ist Bild da auch nicht das richtige Wort, sondern eher ein Zielfilm. Was wir erreichen. Ja, genau. Was wir erreichen möchten, ja, damit es weiß, wo es uns hinführen darf. Und wenn wir dieses Zielbild oder den Mindmovie nicht haben und statt dass es ein schöner Film ist, ist es dann meistens ja eher ein Horrorfilm, dass wir uns schon vorstellen, wie wir wieder scheitern, wie es wieder nicht klappt, wie die anderen wieder gucken werden, ne? Und damit manifestieren wir immer das, wovor wir uns eigentlich fürchten. Und deswegen ist es ganz wichtig, am Anfang mal wirklich sich zu erlauben, zu träumen. Also dass man einfach sagt, es ist ja nur in meinen Gedanken und ich stelle mir jetzt einfach mal im Detail vor. Und da geht es nicht darum, sich jetzt vorzustellen, nur wie man mit der besten Figur der Welt vorm Spiegel steht und sich toll findet, sondern wirklich im Detail mal das Leben vorstellt, wie das wäre, wenn das Thema kein Thema mehr wäre. Ne? Wie man eben auch mal die Pasta einfach nur genießt, ohne dass da eine Stimme kommt und sagt, das hast du gleich wieder alles auf den Hüften oder hast du nicht verdient.
Oder einfach an den Badesee zu gehen jetzt im Sommer, ohne sich diesen Kopfkrieg zu machen. Was werden alle denken, wenn sie mich sehen? So, das kenne ich auch sehr gut aus der Vergangenheit.
Ja, genau. Solche Dinge im Detail. Wirklich das eigene Leben, seinen Alltag vorstellen, wenn das Thema einfach nicht wäre. Ja, also im Detail wirklich visualisieren, wie wäre das? Und da wird man natürlich, das ist ja der erste Tag, da fangen wir sozusagen erst an, wird natürlich unser kleines Ego, was ich immer gerne Rumpelstilzchen nenne, wird sich da einmischen und sagen so, hey, und geht doch nicht. Aber das ist so dann eben auch die Vorstufe zum nächsten Schritt sozusagen, sich seiner sabotierenden Gedanken bewusst werden. Weil wenn wir dann beim Träumen auch bewusst sind oder ne, bewusst bleiben und diese Stimme wahrnehmen, dann können wir uns schon mal dabei ertappen, was sie uns eigentlich alles erzählt, was uns wieder in die andere Richtung führt. Und das wäre dann eben der zweite Schritt, dass wir uns mit diesen sabotierenden Gedanken auseinandersetzen. Da gibt es dann eben auch wieder Übungen. Es gibt immer, also die Wunderwoche ist im Prinzip so aufgebaut, dass es immer einen Teil gibt, in dem ich das Hintergrundwissen sozusagen preisgebe, damit man das alles versteht, wie, wo, was.
Was meine ich mit der Wissen? Es ist ganz viel Wissenschaft drin und wirklich schön gemacht. Also.
Ja, danke. Und dann gibt es immer einen Teil zur Selbstreflexion. Das sind Übungen, die man eben schriftlich ausfüllen kann. Und dann gibt es die Wunderrituale. Und das ist sozusagen auch der Hintergrund der Wunderwoche, weil ich mir wünsche, dass die Menschen das jetzt, ne, das heißt ja nicht in einer Woche zum Wunschgewicht, sondern dass es wirklich in einer Woche, dass wir anfangen, unser Unterbewusstsein in eine bestimmte Richtung zu programmieren. Und das kann aber auch nur erfolgreich sein, wenn wir diese Rituale dann eben auch beibehalten, ne? Weil wir müssen uns ja umkonditionieren. Und das sind aber wirklich oft ganz kleine Rituale, die nicht lange dauern. Und die paar Minuten hat wirklich jeder am Tag und die lohnen sich so. Und die lohnen sich nicht erst, wenn wir umprogrammiert, umkonditioniert sind, sondern du hast es ja vorhin auch schon gesagt, es macht ja einfach auch Spaß, positive Gedanken zu haben, weil wir in dem Moment schon Glücksgefühle ausschütten, indem wir diese Gedanken haben. Also deswegen mache ich das zum Beispiel morgens auch total gerne, weil ich fühle mich dann einfach gut. Und wenn man schon irgendwie gut in den Tag startet, dann ja, gibt es natürlich trotzdem auch mal schlechte Tage. Aber die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass der Tag besser wird, als wenn man gleich morgens irgendwie, weiß ich nicht, sich schlimme Nachrichten reinzieht und, ne, also.
Ja, und mir ist gestern auch was aufgefallen, da habe ich mit meiner besten Freundin telefoniert und ich finde, dass so Anteile in uns auch in Kombination mit gewissen Menschen sich eher zum Beispiel, also ist bei mir so, weiß ich nicht, ob ihr euch darin wiederfinden könnt, ich teile es, aber ich finde, es passt ganz gut zu dem, was du gerade gesagt hast. Bei meiner besten Freundin zum Beispiel kann es passieren, dass ich so Anteile habe, die so gleich in so einen Jammermodus fallen. Also die fragt mich, wie geht's dir? Und ich sag, eigentlich gut, aber. Und dann fange ich so irgendwas an runterzuspulen und bin vielleicht in dem Moment nicht bewusst. Und dann bin ich gestern Abend Motorrad gefahren, 2 Stunden, was total schön war, habe ich ewig nicht gemacht. Bin alleine hier einfach so ein bisschen durchs fünfte Seenland gecruised. Und dann habe ich darüber nachgedacht und habe dann so gedacht, das stimmt überhaupt nicht. Ich bin total glücklich. Wieso sage ich das nicht? Und das Gehirn ist eben, sage ich auch oft in dem Podcast, das Gehirn ist eben auf Fehlersuche und eher immer auf das Negative ausgerichtet als auf das Positive. Und dabei darf man sich echt erwischen. Und das ist bei dem Thema Gewicht natürlich genau dasselbe, wie ich nehme sowieso nicht ab oder ich nehme einfach super schwer ab, mein Stoffwechsel ist so träge und so. Also wenn ich eins mittlerweile wirklich fest von überzeugt bin, wenn wir uns das regelmäßig erzählen, dann wird sich das auch nicht verändern.
Ja, 100%ig, ja. Ja, auch da, aber schön, dass es dir aufgefallen ist.
Ja, aber ich denke so, wieso sage ich aber? Stimmt, ich bin so glücklich gerade.
Und kannst du dir erklären, wie das entstanden ist, dass das bei deiner besten Freundin so ist?
Ich kann es dir nicht sagen. Keine Ahnung. Habe ich noch keine Antwort drauf gefunden.
Spannend.
Interessant, ne? Finde ich auch. Ja, und das ist beim Essen natürlich genau dasselbe. Ne? Das, was wir uns erzählen, also das hat ja Freud schon erkannt und das ist ja wirklich lange her. Das, was wir uns immer wieder über uns erzählen, das wird die Realität.
Genau. Ja, deswegen im Buch gehe ich ja auch auf das Thema Selbstbild ganz stark ein, auch ne, wie es entsteht und wie es uns prägt und wie auch das sich natürlich auch immer wieder bewahrheitet und dass wir auch da wählen können, wie wir uns selber sehen, weil wir sehen uns ja auch nur aus einem Blickwinkel, den wir vielleicht eben, der uns nie bewusst war, ne? Und der einfach so, ja, so bin ich eben. Mhm. Und wir dürfen aber natürlich, jeder Mensch hat ja Dinge, die er auch an sich mag, hoffentlich. Und natürlich dürfen wir Menschen uns auch verändern, aber wir dürfen vielleicht auch einfach mal uns aus einer ganz anderen Perspektive betrachten und schon das würde ganz viel verändern.
Mhm. Darf ich ein paar Inspirationen teilen aus deinem Buch?
Klar, voll gerne.
Total schön finde ich auch am ersten Tag deiner Woche. Heute esse ich langsam und schätze die Aromen und Texturen. Das finde ich auch besonders schön. Mhm. Oder heute erkenne ich meine Bedürfnisse klar und erfülle sie. Heute höre ich auf zu essen, wenn ich satt bin. Das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Gelingt mir auch nicht immer. Heute genieße ich mein Essen achtsam und bewusst. Also all das sind Dinge, die helfen uns, besser mit uns in Kontakt zu kommen und auch ein anderes Bewusstsein zu entwickeln, ne?
Genau, das sind jetzt Beispiele für positive Affirmationen. Die könnte man sich eben zum Beispiel am Morgen sagen, um sich gleich darauf zu programmieren, dieses Wort.
Ich mag das auch nicht so, aber es ist natürlich ein tatsächlich neuronaler Umbau.
Ja, genau.
Und das ist ja auch der Grund, du hast es ja auch schon gesagt, es geht ja nicht darum, hier in 7 Tagen 15 Kilo abnehmen und für immer jetzt glücklich sein, und sondern es geht darum, uns neuronal umzubauen. Und das ist eben ein Prozess, der dauert auch lange. Ich meine, wir haben es ja nun 30 oder 40 Jahre anders gemacht. Und wenn wir jetzt anfangen, die Titanic zu wenden, das geht halt nicht über Nacht, ne?
Ja, definitiv. Aber das Schöne jetzt mal im Vergleich zu einer Diät, sage ich mal, ist, dass wir uns eben, während wir uns neu programmieren und dieses Training machen, ja schon währenddessen besser fühlen, weil wir dann eben diese positiven Gedanken im Kopf haben und dementsprechend schon ganz andere Hormone ausschütten. Du hast es ja vorhin gesagt, ein Versuch ist es auf jeden Fall wert. Und da sich auch bewusst zu beobachten, wie geht's mir denn? Das macht ja Spaß, sich neu zu programmieren, weil man sich ja mit etwas Positivem neu programmiert und eben es einem ja nicht erst besser geht, wenn man irgendwie am Ziel angekommen ist, was auch immer das ist und ob das auch geht. sondern ja, auf dem Weg dahin uns ist einfach schon ein bisschen ja, schöner gestaltet.
Es ist ja im Grunde genommen, also wer sich jetzt am Wort Programmieren stößt, es ist ja auch eine neue Ausrichtung.
Genau, so könnte man es auch sagen, ja.
Also ich richte mein Unterbewusstsein, das immer auf das Alte ausgerichtet ist, das packe ich jetzt am Schlafittchen und fange an, es langsam auf was Neues auszurichten.
Genau.
Was sind denn die Erfahrungen, die du machst mit den Menschen, mit denen du arbeitest? Alle wollen ja immer wissen, wie lange dauert das und wann ist es endlich vorbei und wann bin ich endlich da? Ich weiß, dass es gerade bei diesen, es geht bei mir die Feuersirene an, hier hat es nämlich vorhin schon ordentlich gewittert. Hört man wahrscheinlich, ne? Aber keine Sorge, hier steht noch, das Haus steht noch. Es gibt, glaube ich, unterschiedliche, ich habe bei Bruce Lipton mal gehört, es bräuchte 21 Tage, bis das Gehirn etwas Neues lernt. Ich habe aber auch schon 30 Tage Yoga-Challenge gemacht und habe trotzdem an Tag 32 wieder damit aufgehört. Also ich kann das nicht so ganz unterschreiben. Was sind denn deine Erfahrungen?
Ja, ich kann da auch keine Zahlen nennen, weil das ist so individuell. Also ich kenne auch eben diese 30 Tage oder 60 Tage gibt es auch. Also meiner Meinung nach, jetzt bin ich keine Wissenschaftlerin, aber meiner Erfahrung nach, da hast du ja nachgefragt, ist das so unterschiedlich. Es gibt wirklich Gewohnheiten, die können Menschen von heute auf morgen aufgeben. Plötzlich, einfach weil sie die Entscheidung getroffen haben und weil vielleicht irgendwie emotional gerade so, ja, so eine Erkenntnis da war, so eine Abneigung dagegen oder so ein Aha-Moment, so nee, stimmt, das brauche ich überhaupt nicht oder so ein Switch, so hä.
Also so war es bei mir mit dem Rauchen, interessanterweise. Ja. Es war einfach vorbei.
Ja, das hätte ich mir gewünscht.
Nicht so. Das war eine starke Verknüpfung.
Ja, oh, furchtbar. Ja, und dann gibt es eben andere Gewohnheiten, an denen wir ganz arg festhängen. Oder je nachdem, ob es überhaupt noch eine Gewohnheit ist oder ob es eigentlich wirklich schon eine Sucht ist. Ne? Also wie stark, wie lange. Und ja, eben auch emotional, wie man, in welchem Zustand man gerade ist. Also ich finde, da kann man überhaupt, also würde ich gerne Menschen an die Hand geben, weil das natürlich auch motivierend ist, wenn man sagt, ja, in 3 Wochen oder so. Aber das kommt immer wirklich, finde ich, auf das Verhalten an, was man aufgeben möchte, auf die emotionale Verknüpfung mit diesem Verhalten, auf den emotionalen Zustand, in dem man in dem Moment ist, wo man in die Veränderung geht. Also ja, meiner Meinung nach gibt es da keine Zahl, an der man sich festhalten kann, leider. Eins kann man sich aber sicher sein, dass wir Gewohnheitstiere sind und dass, wenn wir lange genug etwas tun, dass es sich immer normaler anfühlen wird und immer weniger. Ne, also das ist so sicher wie das Amen in der Kirche, dass so sind wir Menschen eben, wenn wir etwas, ne, Wiederholung ist einfach, bildet Gewohnheiten und sobald etwas eine Gewohnheit ist, ist es eben in diesem Autopiloten und der ist dann eben nicht mehr anstrengend und dann fühlt sich auch leicht und ganz normal an.
Mhm. Ja. Wie wichtig ist das Anliegen dahinter? Also nicht nur, ich habe jetzt ein Ziel, ich möchte jetzt aber aussehen wie Giselle Bündchen. Also nochmal, das ist nicht das Anliegen dieser Podcast-Folge, dass wir alle aussehen wie Giselle Bündchen. Um Gottes Willen, bitte nicht mich da missinterpretieren an der Stelle. Aber um das Gefühl zu erzeugen, also wie wäre es denn dann, wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, die 10 Kilo abgenommen hätte oder vielleicht auch mehr oder auch weniger, wie würde ich mich dann fühlen? Wie wichtig ist das Anliegen dahinter? Weißt du, was ich meine?
Ja, ja, gibt's auch, also in meinem Coaching nenne ich das immer das Ziel hinter dem Ziel. Mhm. Weil, also was wir Menschen ja immer wollen, ist ja einen bestimmten Gefühlszustand zu erreichen. Also niemand möchte ja abnehmen, weil er eine bestimmte Zahl auf der Waage sehen möchte. Das würde einem ja gar nichts bringen, genauso wie einem Geld auf dem Konto nichts bedeutet, sondern man assoziiert das ja immer mit einem gewissen Gefühl. Ne? Geld, keine Ahnung, Sicherheit, Freiheit, genauso das Gewicht und vielleicht Selbstbewusstsein, Wohlbefinden, Gesundheit, je nachdem sehr individuelle Beweggründe, die ja auch dahinter stehen. Aber da sind sich eben ganz viele Menschen auch gar nicht wirklich drüber bewusst, weil sie das alles schon so lange machen, dass sie so fixiert sind, zum Beispiel auf eine Zahl auf der Waage und eigentlich gar nicht mehr wissen, für was sie sich in Anführungsstrichen da quälen, sondern das ist dann nur noch so ein Bild im Kopf, so ich muss das erreichen und dann bin ich glücklich, aber weiß gar nicht, was genau, wie genau. Na, und dann fühlt sich das natürlich auch ganz anders, also ist die Motivation dahinter auch eine ganz andere. Und wenn man sich überlegt, ne, dass man das ja eigentlich möchte, weil das ist ja auch ein Riesenthema bei mir auch, dass die meisten Menschen eben sich auch, das fühlt sich eben immer so schwer und wie ein Kampf an, weil viele Menschen auch so mit sich sprechen, ne? Ich muss abnehmen, ich muss Gemüse essen oder ich muss Salat essen, ich darf das nicht, ne? Wie so die strengste Mutter aller Zeiten.
Die war wahrscheinlich auch mal da, die strengste Mutter aller Zeiten, ne?
Ja, kann sehr, sehr gut sein, ja, oder ist in sehr vielen Fällen auch so. Und eben diese innere Stimme, die uns dann die ganze Zeit erzählt, ich muss, ich muss, ich muss, dann fühlt sich das natürlich nicht an wie ein Ich will. Und eigentlich, also wollen die Menschen ja, sonst würden sie es ja nicht machen, aber das ist ihnen gar nicht mehr bewusst, sondern die fühlen sich dann, ne, also eben von der Gesellschaft, ne, dann ist es so, ja, man muss ja schlank sein oder das wird erwartet oder, ne, und da darf man sich erstmal Gedanken darüber machen, will ich überhaupt abnehmen? Ich persönlich.
Ne? Super Frage, ja.
Ja, wenn ich jetzt allein auf der Welt wäre, so, wie würde es mir in meinem Körper gehen? Ne? Und da gibt es aber auch Menschen, die sagen, ja, auch wenn ich allein auf der Welt bin, das ist einfach anstrengend, mit 30 Kilo zu viel die Treppen hochzulaufen oder, ne? Und dann fallen einem vielleicht solche Dinge auf. Und jeder hat ja auch einen anderen Geschmack, also auch das, auch selbst wenn sich es an der Oberfläche, ne, also es ist ja auch legitim zu sagen, ich fände mich einfach schöner, wenn ich ein paar Kilo weniger habe. Also ich finde, das ist auch okay, das von selber zu denken, aber eben, es gibt ja nicht immer nur einen Grund, sondern wir, also eben die Übung heißt das Ziel hinter dem Ziel und die geht dann immer weiter. Und was ist das Ziel hinter dem Ziel hinter dem Ziel?
Mhm. Ziel? Ich mache die Kaskade, ne, immer größer.
Mhm. Ja, genau, weil es gibt eben ganz viele Gründe oft und da denken die meisten Menschen eben gar nicht drüber nach. Und wenn sie sich die mal ins Bewusstsein rufen, dann fühlt sich es auch wieder eher wie ein Wollen an und nicht wen müssen.
Mhm. Ich habe die Erfahrung gemacht, auch bei Klienten von mir, dass wenn das Thema Essen, und das ist fast bei allen ehrlich gesagt der Fall, ein Thema ist, dann hat es tatsächlich nicht selten mit den Müttern zu tun, die schon als die kleine Mädchen waren, gesagt haben, du musst schlank sein, das darfst du nicht essen. Oder auch die Mutter hat eine ordentlich manifestierte Essstörung und haben das dann vorgelebt und weitergegeben. Gerade so in dieser Nachkriegsgeneration. Mir ist zum Beispiel auch als erwachsene Frau sehr spät klar geworden, dass meine Mutter extrem essgestört war. Das war mir überhaupt nicht bewusst, aber auf jeden Fall.
Ja, das war wahrscheinlich auch deiner Mutter gar nicht bewusst.
Nee, ja. Überhaupt nicht.
Ja, ist ganz, ganz häufig der Fall. Klar, Kinder lernen ja auch natürlich am allermeisten von ihren Eltern und sowas überträgt sich ja gezwungenermaßen. Da gibt es ja gar keinen Weg, also führt gar keinen Weg dran vorbei, dass man dann eben das auch auf sich überträgt. Ne? Also klar, Eltern, Väter auch. Also ich höre auch oft, ne, mein Vater hat immer gesagt, also hat mir gerade letztens eine Teilnehmerin geschrieben, hat gemeint, ja, mein Vater hat mich immer für meine Schenkel gelobt, dass ich Steffi Graf Schenkel hätte oder so. Und das war irgendwie halt ein Kompliment, weil sie sportlich war. Und dann, um die Anerkennung von ihrem Vater zu bekommen, ne, war dann immer, ich muss diese Schenkel beibehalten und dann der Druck dahinter. Und also, ja.
Ja, da kommt's her, ne?
Ja.
Mhm. Liebe Julia, ich bin total, also ich finde das Buch wirklich, man hat richtig Bock, mal einzusteigen für eine Woche. Und ich habe es noch nicht gemacht, eine ganze Woche, aber ich kann mir vorstellen, dass das gönne ich mir in diesem Herbst, das einfach nochmal auszuprobieren, auch wenn ich gerade total zufrieden und happy bin und jetzt auch wieder aussehe, ehrlich gesagt, wie ich mittlerweile, also wie ich eigentlich aussehe. So, ich fühle mich jetzt wieder mehr wie ich, nicht nur körperlich, sondern auch energetisch. Und ich finde, auch das spielt bei Über- oder auch Untergewicht. Man spricht ja immer nur so über Übergewicht, aber viele Menschen haben auch mit Untergewicht zu tun. vielleicht aus hormonellen Gründen oder warum auch immer. Und ich finde, das ist ein ganz schönes Anliegen, ich fühle mich wieder wie ich, ohne diesen Schutzpanzer um mich herum. Und da geht es nicht darum, es geht nicht um eine Kleidergröße 36, sondern ich fühle mich auch leichter, nicht nur körperlich, sondern eben auch psychisch und energetisch leichter. Und für mich hängen diese beiden Dinge zusammen. Und deswegen finde ich es immer schön, dieses sehr, sehr komplexe und sehr emotionsbeladene Thema von vielen Seiten zu betrachten. Und da ist doch deine schöne Inspiration und deine Wunderwoche mal ein ganz neuer Ansatz.
Ja, schön. Ich bin gespannt. Und wenn du es nicht aufs Gewicht überträgst, du kannst es ja im Prinzip auf jedes Thema, auch für jedes Thema nutzen. Ne?
Absolut. Absolut. Genau. Die Wunderwoche, ich komme schon mal, jetzt fängt mein Magen an zu knurren. Das passt ja. Die Wunderwoche manifestieren statt verzichten. Das neue Buch für Julia Sahm. Ich bin sehr gespannt, ob es vielleicht nach dieser Podcast-Folge ein Spiegel-Bestseller wird. Ich würde es dir von Herzen wünschen.
Danke.
Ich wünsche es mir auch für mein zweites. Es hat beim ersten auch nicht geklappt, aber ich müsste dazu erstmal anfangen, das zweite Buch zu schreiben.
Ja, vielen Dank.
Sehr, sehr gerne.
Gespannt. Sonst weiß ich ja, wo die Blockaden sitzen. Also die weiß ich zum Beispiel auch. Ne? Ich habe das ja immer manifestiert und ich bin da auch drauf gekommen, dass da auch ein ganz negativer Glaubenssatz
mich sabotiert. Nämlich? Magst du ihn teilen?
Ja, also ich habe immer, also ich habe eh so einen Grundglaubenssatz in meinem Leben. Ich bin zu viel. Und der hat sich darauf auch übertragen, dass es so, ne, das ist ja, keine Ahnung, eben dieser Stempel ist ja so was Sichtbares, was Erfolgreiches, ne? Und ich bin ja erfolgreich, aber das in meinem Job zumindest. Und das sieht aber von außen niemand so richtig. Und das wäre wie so, also natürlich ist das auch total überzogen, projiziert auf so einen Stempel, aber das war irgendwie so dieses, ja, wenn ich jetzt irgendwie diesen Stempel noch kriegt, dann bin ich wirklich allen wieder zu viel. Ne? Dann ist mal gut. Und das habe ich auch erst ganz spät irgendwie erkannt, dass es da klemmt. Und da habe ich wirklich dran gearbeitet. Und es fühlt sich auch schon ganz anders an als bei den letzten Wochen. Ich bin gespannt und eben sonst weiß ich, wo ich weiter dran arbeiten darf, diesen Glaubenssatz aufzulösen.
Ich weiß, als mein Buch erschien und mir jemand sagte, das wird auf jeden Fall ein Spiegel-Bestseller bei deiner Reichweite und deiner Bekanntheit, habe ich vehement widersprochen.
Ja, und da kam
es. Und so war es dann auch. So war es dann auch. Und habe gesagt, nee, auf keinen Fall, es wird doch kein Spiegel-Bestseller. Nee, genau, wurde es auch nicht. Also, ja, es ist doch interessant. Liebe Julia, ich danke dir von Herzen für den schönen Austausch. Ihr findet wie immer alle Links zu Julia in den Shownotes. Und bevor ich mich von euch verabschiede, ich wollte es nämlich eigentlich in der Anmoderation sagen, ich bin so ein mieser Selbstvermarkter, aber jetzt habe ich gerade noch dran gedacht. Es gibt nämlich im Herbst und im Winter doch nochmal eine kleine Seminarreihe in diesem Jahr, rund auch um das Thema Selbstmitgefühl, Selbstregulation und Selbstfürsorge, weil ich genau wie du, liebe Julia, finde, das sind drei absolut essentielle Schlüssel auf diesem Weg. Wenn wir kein Gefühl für uns und unsere eigene Biografie entwickeln, kein Mitgefühl, dann wird es echt schwer. Und es sind ganz kleine Seminare, sind in Präsenz, sind jeweils nur 12 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zugelassen. Und ich möchte es gern intim haben und es gibt jetzt dafür freie Plätze, packe ich euch auch in die Shownotes und jetzt habe ich es gesagt. So, ha! Julia, ich danke dir sehr, ich wünsche dir alles, alles Liebe. Ich danke euch, dass ihr diesen Podcast hört und dass ihr ihn teilt und wir hören uns und sehen uns nächste Woche wieder. Ich freue mich. Bleibt bis dahin gesund, zuversichtlich und stets neugierig. Tschüss.
Ciao, danke Kathi.
Gerne.
Get happy. Bewusster leben. Zufriedener sein. Von und mit Kathi Kleff.